Seit der Mensch denkt, spielt er auch. Spielt er auch. Spielt er auch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen bei Folge 13 von Ende Geek, Alles Geek, wo der liebe Alex und ich, der alte Kron, über alles reden, was wir cool finden oder manchmal auch, was wir doof finden. Aber jedenfalls eben über alles reden, worüber wir gerne reden wollen. Und das ist hat meistens irgendwas mit geekigen Themen zu tun, seien es Filme, Computerspiele, Brettspiele, Konzerte, Freizeitparks. Es ist alles kann, nichts muss. Ne? Das gilt auch für unseren Podcast, das schöne Motto der Swingerkultur. Können wir auch für unseren Podcast hier gelten lassen. Alles kann, nichts muss. Und heute reden wir mal über was ganz Kleines. Ne? Alex, wir haben oft so riesige Themen.
Ja, stimmt. So Zwei-Stunden-Themen, meinst du?
Ja, genau. Und diesmal haben wir uns, finde ich, naja gut, das ist wieder die Frage. Da fällt mir gerade ein, wo wir da anfangen wollen. Ach, stimmt, ich nehme es wieder zurück.
Ich wollte gerade sagen, das hätten wir am Ende vielleicht sagen müssen. Mal gucken. Ihr könnt ja jetzt schon mal raten, wie lang die Folge wird. Ich meine, ihr seht es irgendwie, wenn es da ist. Aber
ich habe doch im Titel gesehen, worüber es geht. Ne? Aber manche vielleicht klicken sich auch einfach rein. Ja. Und darum sei es hier mal gesagt, wir reden heute über Balatro, ein Indie-Hit. Wir sind auch natürlich wieder very late to the party, ne, für unseren Podcast auch nicht unüblich. So ziemlich alle anderen Gaming, Videospiel, Computerspielbezogenen Podcasts haben mit Sicherheit schon längst über Balatro geredet. Aber das lässt uns nicht davon abhalten, ne? Wir hoffen einfach darauf, dass der eine oder andere jetzt hier draußen, Hörerin oder Hörer, jetzt gerade, hä, wat? Balatro? Höre ich zum allerersten Mal. Ja, sehr gut. Willkommen. Aber bevor wir das tun, gibt's natürlich wieder das Highlight der Woche oder der Wochen. Das Highlight zwischen den Folgen. So, ne? Was hast du erlebt, Alex?
Ja, es gab echt so einiges. Und damit es erstmal gar nicht untergeht, auch so ein Highlight, was quasi in der Zukunft liegt. Wir werden ein bisschen Sommerpause machen, denn der gute Kron und ich und Family und so, wir werden ja ein bisschen durch die Gegend reisen, den ein oder anderen Freizeitpark abklappern und auch sowas anderes machen. Mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen Footage aufnehmen können. Aber tendenziell bedeutet das erstmal gedanklich für uns, weil wir uns ja auch auf den Urlaub konzentrieren wollen, dass wir so bis ja Mitte August ja in die Sommerpause gehen. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen traurig.
Ja, aber genau. Also, wir kündigen das mal so an. Ne? Also es gibt ja die Illusion, klar, wir sind unterwegs zusammen, ne? Vielleicht sitzen wir plötzlich in einer total schallisolierten Höhle irgendwo in der Normandie und denken, hey, und haben zufällig unsere Laptops dabei. Ja? Und es klappt einfach alles so auf Anhieb, wie es zu Hause selbst übrigens in unserem Home-Setting klappt es ja immer nicht. Ne? Es ist immer schon echt ich kann mir gar nicht vorstellen, wie hart wir arbeiten müssen, um überhaupt hier miteinander sprechen zu können. Ja, die Technik, die mag diesen Podcast nicht. Warum? Weiß ich nicht.
Das aber wissen wir noch
so
nicht.
Ist es. Ja. Und deswegen haben wir es nicht leicht, was Technik angeht. Ne? Aber nehmen wir mal an, wir würden quasi in einem Setting, in dem wir sonst nicht sind, vielleicht dann eben im Widerspruch zu dem, wie es sonst üblicherweise ist, dann eben keine Probleme haben. Könnten wir da quasi im Anstiegbereich der Achterbahn. Entschuldigung, können Sie bitte, please be silent. We have to record a podcast here.
Ja, du bist schmunzeln. Ich habe natürlich auch schon über die technische Umsetzung gedacht und habe dann quasi auch schon noch nicht eingepackt, aber auf der Packliste zwei sehr gute Rode Ansteckmikros, die wir auch sonst immer für On-the-Road-Sachen mal verwenden. Und also prinzipiell steht dem da nichts im Wege. Wir müssen nicht mal in einer Höhle sitzen. Wir brauchen nicht mal unseren Laptop für die Aufnahme, sondern nur danach für den Upload. Und das ist vielleicht auch die Herausforderung. Eventuell nehmen wir was auf. Die Frage ist aber, erreicht es euch dann schon? Das muss man natürlich mal gucken, wie so die Internetverbindung vor Ort ist. Aber
ich muss mein Mikrofon nicht mitnehmen, ja?
Du musst dein Mikrofon nicht mitnehmen.
Sehr gut. Mhm.
Das ist, glaube ich, das sind sehr schöne Mikrofone, die wir hier haben, aber die sind jetzt für Reiseaktivitäten. Also klar kann man die mitnehmen.
Also war diese traurige Nachricht, dass wir vielleicht in die Sommerpause gehen, jetzt schon dein Highlight?
Nein, das wollte ich nur sagen.
Du würdest dir an, irgendwie unangenehme Dinge als Highlight zu beziehen.
Bevor das untergeht und bevor irgendwie vielleicht Leute dann doch die letzten 2 Minuten nicht mehr hören und wir dann das sagen, wollte ich das schon mal vorher einstreuen.
Also vielleicht gehen wir in die Sommerpause.
Sagen wir so, wir gehen in die Sommerpause,
in die Sommerpause
und machen vielleicht Content, den ihr hören könnt, vielleicht aber auch nicht. Ja, kommen wir doch mal zum Highlight und mein und Krons Highlight zusammen kombiniert geht natürlich auch aufs Thema über. Da könnt ihr schon mal ein bisschen dann überlegen, welche Elemente das sind. Und zwar habe ich jetzt letzte Woche mal wieder Brettspiel genossen. Slay the Spire und Slay the Spire für alle, die da draußen, die auch digital unterwegs sind, dem wird es sicherlich auch was sagen. Roguelite, Spiel, ne, wo man quasi Kartendeck zusammenbaut, Deckbuilding macht und dann in so einem Turm, diesem Spire, halt unterschiedliche Level hochlaufen muss, gegen unterschiedliche Monster kämpfen muss, Elite-Bosse, Endbosse und dabei halt dann sein Deck verbessert, unterschiedliche Charaktere freischaltet, die halt unterschiedliche Strategien haben und Decks haben und. Also ist auch sehr gut angekommen, ist glaube ich jetzt auch über 3 Jahre alt. Ich glaube demnächst kommt auch ein zweiter digitaler Teil raus und jetzt erst vor kurzem ist sozusagen die Brettspielumsetzung rausgekommen, wurde gecrowdfunded, ist ausgeliefert worden. Nice Game Publishing haben da die deutsche Lokalisierung gemacht und die waren so freundlich, weil wir ja natürlich auch Videos in dem Bereich für Hunter und Friends machen, uns ein Review-Exemplar zur Verfügung zu stellen. Und es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Also diese Key-Elemente, sein Deck auszubauen, Karten abzugraden, wirklich spezifische Decks für die Charaktere zu haben, diese unterschiedlichen Monster, eine Handvoll Statuseffekte, die dann auch nicht zu sehr Verwaltungsaufwand geben. Ein cooler Würfelmechanismus, wo man einfach würfelt und dann triggert der so bestimmte Sachen für Monsters, für einen selber. Hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Also wir haben echt da 1, 2 Spires, haben wir uns da hoch geprügelt. Auf dem Kanal gibt's auch ein zweiteiliges Let's Play. Einer ist schon veröffentlicht, der zweite Teil, der wird ein bisschen später veröffentlicht. Und weil ich ja so ein sneaky Bastardo bin, schmuggle ich da nämlich noch den Punkt mit rein. Wenn ihr das nämlich hört, ist es kurz vor der Berlin Brettspielcon, da Werbung in eigener Sache, die ich ja mit organisiere, da kann man Slay the Spire auch mal antesten und spielen. Nice Game Publishing ist nämlich vor Ort und deswegen, falls ich jetzt hier so gedankliche Aussätze habe, nehmt mir das nicht so übel, weil ich immer noch im Kopf gerade irgendwelche Einlassplanung, Teamkoordination und ähnliches habe. Aber ja, zurück zum Brettspiel. Hat viel, viel Spaß gemacht. Kann ich euch empfehlen. Ist nicht ganz günstig. Kostet 120 Euro die Retail-Version. Hat aber haufenweise Karten, Sleeves, weil die halt doppelseitig bedruckt sind, weil man die halt upgraden, umdrehen kann, die Karten. Auch ein paar Minis, die Figuren, die man spielen kann. Und da kann man wirklich viel, viel Zeit mit verbringen, kann Sachen freischalten, kann größere Bosse legen. Also was das Computerspiel richtig macht, macht die Brettspielumsetzung kooperativ auch wirklich gut. Das sozusagen.
Und wenn ich das jetzt, kannst du das mit Aeon's End mal in einem Satz abgleichen, vergleichen, aufeinander prallen lassen?
Ja, Aeon's End ist sicherlich ein großer Vertreter damit. Aeon's End habe ich schon lange, lange nicht mehr gespielt. Es ist ja so, Aeon's End ist ja so ein bisschen mehr kampagnenbezogen. Hier fühlt sich das so, das fühlt sich irgendwie nicht, wie kann ich sagen? Also mir jetzt Slay the Spire, gut, jetzt habe ich es auch aktueller gespielt, irgendwie ein bisschen besser, fluffiger gefallen, weil du dein Deck Bau, den du sozusagen nicht Deckbuilding machst, sondern du kannst Sachen upgraden, mal eine einzelne Karte kaufen. Ne? Das ist anders als bei Aeon's End, wo du ja aus der Auslage noch Sachen kaufen kannst und ähnliches so. Ne? Das sind, glaube ich, so die Hauptunterschiede. Aeon's End ist natürlich mittlerweile viel, viel größer, unterschiedliche Bosse und Sachen. Aber
ja, das steckt mich ja eher ab.
Ja, ne? Ja, genau. Also ich würde aber trotzdem sagen, inzwischen. Leute, die Aeon's End gut finden, die sollten sich Slay the Spire auch mal anschauen.
Ich habe keinen Platz mehr. Die großen Spiele, die mich vor ein paar Jahren noch in rege Begeisterung versetzt haben, angesichts ihrer Größe, die versetzen mich jetzt angesichts ihrer Größe in regelrechte Panik. Ne?
Ja, das.
Also auch in meinem neuen Aussortierkriterium im Brettspielebereich tust du es dir als Spiel nicht leicht. wenn du dich in 17 Kartons verteilst und einfach ein ganzes Regal verbrauchst, weil es gibt hier eine neue Formel, die wird irgendwann auch noch veröffentlicht, ne, dass die Größe einer Schachtel und der Spaß, den sie bietet, es muss quasi, da muss irgendein Faktor rauskommen, der noch von Relevanz ist, ne? Und wenn ein gutes Spiel in einer riesigen All-in-Kartensammlung da sich selbst auflöst, ne, das tut den Spielen nicht immer gut. Ich habe auch eine Weile eben, reden wir hier ewig über dein Highlight, egal. Einfach auch, ne, ja, all in, jawohl, juhu, ne? Und dann kriegst du ja irgendwann halt so riesen Spiele und denkst dir teilweise, ne, bei manchen Sachen, boah, ja gut, in der Retail-Version, ne, wird jetzt hier einfach so ein normales, viereckiges Spiel stehen, dann wird es hier bleiben, dann würden wir das spielen wollen, aber für das, was es ist, und dann ist es jetzt wirklich so ein Riesending, ne? Also ich
Ja, das kann ich total mitfühlen. Deswegen auch nochmal, Slay the Spire ist nur eine Box, die ist jetzt auch nicht klein, aber da passt all die Sachen
klein,
rein.
Aber teuer. Ich schaue es mir auf der BerlinCon an und werde es mir vielleicht leider auch kaufen, wie ich mich kenne. Aber vielleicht kann ich es ja wenigstens probespielen. Richtig, ich kann es probespielen mit meiner Familie und wenn die dann auch angetan sind, ne, ich lerne ja auch dazu. Und ich muss ja auch mal hoch anrechnen, ja, der Alex sitzt hier wirklich wieder vollkommen entspannt, hat eigentlich, morgen geht die BerlinCon los, ne, muss 4 Millionen Dinge vorbereiten, sitzt hier aber völlig entspannt, ne, ich war heute Morgen wieder der Gestresste, weil wieder die Technik nicht funktioniert hat, ne, alles will nie so, wie wir es sonst machen und dann ist es auch noch eine gottlose Zeit, ne, am Wochenende wirklich mitten in der Nacht nehmen, also morgens meine ich damit.
Ja, es andere kurz vor Mittag, aber...
Man hat noch kein Bier getrunken, ne? Weil das wäre auch sehr unvernünftig. Meine Eltern sind zu Besuch, ne? Wenn ich jetzt hier schon ein Bier in der Hand morgens und dann, was machst du denn da? Ja, ich habe Podcast. Also wäre das einfach so selbsterklärend.
Also du reißt dich dann doch schon noch ein bisschen zusammen in deinen ausschweifenden Genüssen, wenn deine Eltern da sind. Wir schweifen ab, aber die Frage muss jetzt sein, kurz.
Ja, eigentlich nicht, ne.
Okay.
Die haben damit leben gelernt.
Verstehe. Ja, sehr schön, aber...
Also ich hatte auch ein Highlight, richtig. Ja, sehr gut. Also Slay the Spire, ich kenne das Videospiel, das hat mir sehr gut gefallen. Hab das Brettspiel auch auf der Liste. Kooperative Boss-Battler ist hier in der Family halt so ein 50-50-Ding, deswegen mal gucken. Ich habe auch Karten gespielt, auch online. Man kann diese Karten aber auch offline spielen. Voll das Rätsel mache ich draus. Ne? Wissen ja, ich poker auch gerne. Also Alex pokert ja nebenher auch gerne. Und ich habe endlich mal wieder mein Highlight ist sozusagen, ich habe endlich online mal wieder mich gegen eine Vielzahl von anderen Hobby-Amateur-Spielern durch, Spielerinnen und Spielern durchgesetzt und quasi ein Online-Poker-Turnier gewonnen. Bin jetzt wieder total angefixt. Ne? Ich würde jetzt am liebsten so die ganzen Nächte online durchspielen. Es ist ja auch gerade World Series of Poker, ne? Da komme ich immer auf den Trichter. Ich habe ja diesen Poker-Go-Account, ne? Da kann man dann einfach alle Turniere immer streamen, vor allem so große. Da kann ich jetzt quasi nachts stundenlang Livestream von der World Series of Poker gucken, was ich wahnsinnig spannend finde. Und immer wenn ich das tue, ne, ganz einfach, ne, wie es in den Wald reinschallt, so kommt's auch wieder raus, kriege ich plötzlich, auch Lust auf Poker. Ne? Und dann werden halt irgendwelche alten oder Online-Accounts da reaktiviert und dann wird da rumgepokert. Und dann träume ich natürlich auch immer davon. Ne? Es gibt so ein anderes Ich, da wäre ich auch so ein 25-Jähriger, der in so 5-Sterne-Hotels um die Welt chattet und in Vegas. So mit so einer, in Vegas so eine Villa mit Pool hat. Ne? Das ist so eine meiner 11 Beherrschungsfantasien.
Diese Multiversum-Sache.
Ja, das Multiversum, in dem ich selbst lebe. Ein Elftel wird da angefüllt. Genau, von mir als High-Rolling the Poker-Profi, ne, der an jedem Tisch geliebt und gefürchtet gleichermaßen ist. So sehe ich mich selbst auch.
Ich habe
jetzt
nur
wieder natürlich im Höhenrausch.
Irgendwie so halb auf Social Media mitbekommen, dass ein deutscher Spieler gewonnen hat in Las Vegas irgendwie, weiß nicht, 1,5 Millionen oder sowas. Das war jetzt aber nicht Kron, also das nur nochmal kurz an der Stelle. Ja.
Das war ich nicht. Ja, ist klar, deutsche Spieler sind wahnsinnig stark und oft gut vertreten. Ich meine, Pius Heinz und Corey Aldemir und es gibt einige Spieler, es waren jetzt schon mal zwei, ne, die tatsächlich das Main Event schon gewonnen haben. Habe ich nicht jemanden.
Ihr seht schon, an der Stelle muss ich jetzt.
Wie heißt Hüseyin Ensan oder so? Hat er nicht auch in der deutschen Flagge gespielt? Ich glaube, es sind sogar drei dann. Naja, egal. Es wird hier richtiger, also gefährliches Halbwissen angefühlt bei Poker Talk. Poker wird irgendwann auf jeden Fall eine eigene Folge kriegen.
Ah, damit verdammt, hätten wir das. Ich wollte das gerade vor dir sagen, aber.
Da komme ich dir immer zuvor. Die Strichliste. Die hier, genau, von einigen treuen Fans des Podcasts geführt wird. Ich hoffe überhaupt immer noch, ne? Es ist egal, es ist zum Running Gag geworden. Es muss mindestens in jeder Folge einmal gesagt werden, dass es zu diesem Thema auch eine extra Folge geben muss. Erstaunlicherweise sind aber unsere beiden Highlights, wenn man sie miteinander verschmelzen würde, dann führen sie wieder zu unserem Thema zurück.
Ja, das gute Balatro oder wie auch immer ihr das da aussprechen mögt, da gibt es auch so ein bisschen Verwirrung im Netz. Die Entwickler haben es auch mal. Glaube ich, so ein bisschen aufgeklärt. Wir werden in wenigen Minuten oder wann auch immer wir Bock haben, auch mal den englischen Trailer abspielen. Da kriegt man auf jeden Fall mal mit, wie sozusagen die official Werbevoice das dann ausspricht im Englischen.
Okay, let's do it.
Ja, klar, dann drücke ich doch. Lass uns doch mal zur Einstimmung. Zur Einstimmung hören wir uns jetzt mal ein bisschen an, was Balatro eigentlich über sich selbst sagt und was es sein will und ist. Ja, lauschen wir doch mal hier.
Let's say hello to Jimbo. He's just a joker. In any other game, he's left out the deck and has no value. But in Balatro, Jimbo and other jokers upgrade your poker hands, allowing you to create powerful card synergies. Every run requires a new strategy. Harness these jokers to their full potential and optimize your deck to defeat tricky enemy boss blinds. Wield the mystic power of tarot cards to enhance your individual playing cards and upgrade the poker hands you play with planet packs and vouchers. You will need all the help you can get to survive each round. Do you like shiny cards? Balatro has multiplier cards, lucky cards, glass cards, bonus cards, steel cards, and stone cards. Keep an eye out for cards with a golden seal. Collect stronger editions for each joker like foil, holographic, polychrome, and the elusive
negative power.
Balatro. Never underestimate a joker.
Balatro, damit wissen wir es jetzt. Balatro. Ja, genau. Wer nicht zuhören wollte, konnte. Es geht viel um Karten und Joker, die in vielen Kartenspielen ja aus dem Deck raussortiert werden, bevor man dann Spaß mit dem Kartendeck hat und keinen Wert haben und so weiter. Die werden hier zur spielentscheidenden Karte. Es gibt unzählige viele Joker mit unzähligen verschiedenen Funktionen in Balatro. Ich würde es aber tatsächlich bei meinem Privatpitch, ne, habe ich immer nichts von Jokern erzählt. Ich habe das tatsächlich dann immer gepitcht. Balatro, ist ein Rogue-Lite-Poker-Deckbuilding-Game.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und nur um das nochmal abzurunden, Balatro selber, der Name, ist quasi das lateinische Wort für so nah Joker, also das ist sozusagen auch die Beschreibung, deswegen hier auf diesen Fokus da drauf gesetzt und auch auf diesen Namen. Und die Devise ist einfach, er sprecht es einfach mit Selbstbewusstsein aus und dann ist das sozusagen fein. Ob gerade auch, glaube ich, die Amis oder Engländer sind da noch ein bisschen mehr im Handicap, als wir denn als Deutsche in dem Lateinischen. Ja, aber du hast es gesagt, genau, Rogue Light. Und ja, da klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen schon so da was im Öhrchen, Rogue-Lite, Rogue-Like.
Ja,
was hat
da
es denn eigentlich damit auf sich? Wollen wir damit anfangen?
Eine
und dann
sehr gute Frage, ja? Mein lieber Alex. Genau, ich dachte auch, hier machen wir jetzt den ersten Exkurs oder wie das heißt, ne? So,
wir biegen ab und gucken mal, ob wir jeweils wieder gucken, den Weg finden. Jemand,
genau. Ein Exkurs, wir sollten noch ein eigenes Wort, ein Geek-Kurs, ja, der erste Geek-Kurs, wir brauchen jetzt so einen Sound, den wir uns ausdenken, genau. Du hast es schon gut zusammengefasst, das heißt, wir schweifen jetzt ab und hoffen dann, dass wir uns irgendwann wieder daran erinnern, worüber wir ursprünglich reden wollten. Ne? Aber ich habe ja früher immer gedacht, also ich habe früher, meine ich natürlich schon ein paar Jahre her, nicht letzte Woche, dass habe ich immer halt gedacht, ich höre schlecht. Ne? Also habe ich eher auch in Podcasts, in anderen Gaming-Podcasts, wenn ich zugehört habe, ne? Da ging es manchmal um Rogue-like oder Rogue-light. Und am Anfang dachte ich, keine Ahnung, ich verstehe manchmal das eine, manchmal das andere.
Die
was
Nuscheln.
Weiß denn ich? Ne? Ja. Die nuscheln halt, ich höre schlecht. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, nein, es sind tatsächlich zwei sehr Verwandte, ne, deswegen sind die Wörter auch so ähnlich, aber eben doch in kleinen, wichtigen Unterschieden unterschiedliche Spielgenres. Also Rogue-like, das Original, kommt wohl von so einem Spielchen namens Rogue, aber auch da wird schon wieder, ne, es wird jetzt sehr nerdig, auch da wird schon wieder diskutiert, ne, in Wahrheit gibt's ein Spiel, das nochmal 2 Jahre älter ist, glaube ich, das auch schon, naja, aber es ist auch egal, ne, eigentlich in einem Rogue-like, so wie ich das verstehe, ne, da, auch da wird wieder gestritten, ne, gibt eine sehr engmaschiges Netz mit vielen Kategorien, wovon ich aber persönlich eigentlich nur so zwei haben sich so groß durchgesetzt, ne, nämlich man kann halt sterben, also der Permadeath, der dauerhafte Tod, ne? Also das ist einfach vorbei, wenn du stirbst. Mhm. Und dass das so sich prozedural generiert, ne? Also dass das eben nicht, es ist nicht exakt das Gleiche, sondern halt so ähnlich.
Ja, während es gespielt wird, erschafft sich zum Beispiel das Level, die Monster werden generiert oder ähnliche Dinge quasi. Ja.
Der Gag ist, Rogue-like, damit, das ist es halt auch schon. Es ist wirklich der Permadeath und das ist ein wichtiger Unterschied, wie wir jetzt gleich merken werden, zu Rogue-like. Das heißt, damit ist gemeint, ne, du nimmst keine Waffe mit, nichts, das du gefunden hast, keine. Klar, du hast halt mit deinem menschlichen Verstand etwas vielleicht über das Spiel herausgefunden, aber deine Spielfigur oder was immer du da repräsentierst eben in diesem Rogue-like nimmt nichts mit, keine Verbesserung, keine Upgrades, nix, einfach niente. Es fängt wieder von vorne an. Und ich muss ehrlich sagen, bei längerem drüber nachdenken, ich befürchte, also Rogue-like ist schon der harte Origin, ne? Das gibt's heute kaum noch, weil das würde die Leute auch verschrecken. Macht einem ja Angst. Und ich habe ein Spiel mal gespielt tatsächlich mit Permadeath, ne? Da kamen wir uns auch ganz toll vor, als auf der Wii U dieses Zombie-Spiel da neu aufgelegt wurde, konnte man das halt auch in Permadeath spielen. Das heißt, du wirst halt vom Zombie gebissen und bist du tot, ne? Kannst wieder von vorne anfangen. Das fanden wir super cool, ne? So ungefähr 3 Nächte lang. Es war einfach, ne? Wenn da einer nach 8 Stunden gestorben ist, hast du gesagt, ja, okay, lass bitte was anderes machen. Und der große Unterschied ist jetzt im Rogue-Lite, du kannst Dinge oder Wissen oder Sachen mitnehmen, nicht wahr?
Ja, genau. Da gibt es natürlich unterschiedliche Aspekte und Sachen, ne? Einfach, da haben sich dann auch irgendwie mal Leute zusammengesetzt. Das fand ich auch interessant. Das heißt dann die Berliner Interpretation. Also da haben sich dann unterschiedliche Indie-Entwickler wirklich halt hingesetzt. Ich weiß nicht, ob es irgendein Kongress in Berlin war, aber das heißt Berliner Interpretation und haben dann so hohe und niedrige Faktoren festgelegt. Und wenn du dann wahrscheinlich bestimmte Faktoren im hohen Bereich nicht hast, dann bist du halt eher light. Also light ja englisch übersetzt, also die leichtere, die nicht ganz so strikte Umsetzung.
Coke-Light, ne?
Ja,
also,
genau.
Cola, kann man das sicher auch. Also auch wieder anders geschrieben, um Gottes Willen. Aber ihr versteht schon, wie es gemeint ist.
Ja. So dass du also dann einfach Dinge vielleicht freischalten kannst, die du in nächsteren Gameplay-Sachen dabei hast. Vielleicht auch irgendwelche Items, dass du dann doch nicht gleich stirbst und beschützt sind. Oder neuere Charaktere, die es dann gibt und. Was ich da auch bei diesem Genre Rogue so interessant fand, auch noch die Sachen davor, dass die ja oft auch quasi Text, also quasi so ASCII-Zeichen-Spiele waren in deinem Browser oder in deinem Textfenster. Und das sind natürlich dann auch bestimmte Kriterien, die dann da sogar festgelegt wurden, so ein bisschen ne, in den ganz harten, klassischen Roguelike-Sachen, die so, sozusagen noch textzeichenbasiert sind. Ed ist dann meist irgendwie die Spielfigur gewesen und. Und von diesen anfänglichen Sachen sind wir natürlich ganz weit entfernt. Aber das sind auch dann die Elemente, warum Permadeath sowas zum Beispiel war, ne? Da wurde dann auch nichts gespeichert, ne? Du musst ja auch keine Daten für Speicherstand bereitstellen und ähnliches.
Nee, also wie, ich habe früher diese Abenteuer-Spielbücher als Kind gespielt, ne? Wo du einfach hier Abschnitt 384, ne, stehst an einem dunklen Gang, wenn du nach links willst, lies weiter bei Abschnitt 512 und wenn du nach rechts willst, lies weiter, ja, versteht schon, ne? Und da kommst du ja auch, wenn du da falsch abbiegst, ne, ein Kampf schlecht läuft, dann blätterst du halt zum Abschnitt und da steht da, ja, das Monster beißt dir den Kopf ab, dein Abenteuer ist hiermit beendet, ne? Und dann fängst du halt einfach streng genommen, wenn du dir nicht selber halt da irgendwie rumgecheatet hast, oder so, ne? Laut Spieldesigner fängst du dann einfach wieder bei 1 an. Du hast halt den nächsten Run und ist auch eigentlich ein Rogue-like. Aber wie gesagt, moderne Vertreter sind eher Rogue-Lights. Also alles, was ich so in letzter Zeit und wahrscheinlich die meisten auch von euch da draußen gespielt haben, sind Rogue-Lights. Sowas wie Returnal würde mir da einfallen, ne? Wo man auf diesem Planeten landet, sich immer wieder durch diese Monsterwellen schießt. Aber man schaltet halt neue Waffen frei und so weiter, die dann auch in neuen Runs verfügbar sind, zum Beispiel. Oder jetzt eben auch Balatro.
Genau, Balatro.
Und damit wir halt aber, genau, wir spielen ja, wir sind ja eigentlich hier keine Figur, ne, sondern es ist ja wirklich ein grafisch, vielleicht auch auf den ersten Blick, manche Leute abschreckend aussehendes, wie so ein Casino-Spiel, ne? So ein im Home-Game-Modus programmiertes Casino-Spiel sieht es auf den ersten Blick aus. Aber davon sollte man sich ja nicht abschrecken.
Nee, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Und vielleicht hier an der Stelle nochmal ganz kurz diesen Disclaimer, wo wir natürlich jetzt hier über, man kann schon sagen, sehr stark süchtig machende Spiele sprechen, ne? Also die bei Balatro ja insofern dir nur Zeit klauen und kein Echtgeld. Also das Spiel selber kostet, je nachdem, ob es mal im Angebot oder nicht, ist meistens so um die $14.
Ich hab's, ja, glaube ich. Und damit ist es das aber auch. Es gibt hier ja nicht irgendwie golden, also ich kann hier nicht jetzt mir einzelne super wertvolle Karten kaufen, ne? Den Messi als Pokerkarte und der kostet dann 1999 oder 999 oder whatever. Es gibt überhaupt nichts zu kaufen. Es ist, ich meine, alle guten Spiele machen irgendwo süchtig, ne? Die Frage ist nur, was tun sie dann mit dir, finde ich. Also das ist bedingt alle tollen Dinge im Leben. Damit muss man generell leider einen Umgang lernen, sonst wird es unter Umständen auch ein kurzes Leben. Und deswegen.
Das stimmt. Ja, wir wollten trotzdem nur nochmal einschieben, ja. Also seid euch darüber bewusst. Versucht euch. Ja, Vorsicht. Gerade auch vielleicht bei Kroons Highlight der Woche Poker und auch Online-Poker, ne? Macht das vernünftig. Da gibt es natürlich bestimmte Stellen und Mechanismen in solchen Apps.
So, das ist, wie Spielen gesagt, ist bei genau. Ja, Glücksspiel um echtes Geld ab 18 Jahren, Entschuldigung. Genau, natürlich. Das, also
das hast du schon.
Ab 18, ne? Ihr müsst nicht bis 21 warten, wenn ihr in Europa lebt.
Das hast du aber schon gut gesagt. Bei Balatro braucht ihr dahingehend erstmal keine Sorge haben. Genau, es gibt nämlich keine In-App-Käufe. Ihr müsst quasi eventuell nur Sorge über euer Zeitmanagement haben, weil das muss man festhalten. Du hast ja auch schon gesagt, so die Optik ist so irgendwie mäßig, aber es kann super schnell einen total tollen Sog entwickeln, bestimmte Highscores, bestimmte Sachen dazu schaffen, irgendwie Decks freizuschalten, Joker-Kombinationen, vielleicht im Kopf sich zu überlegen, und dann auch noch das Glück zu haben. Der Trailer hat es ja schon angedeutet. Vielleicht sagen wir trotzdem noch mal, was macht man denn eigentlich in Balatro so?
Genau, wollte ich auch gerade dich fragen. Also genau, ich bin jetzt der verwirrte Zuhörer mit den vielen Fragezeichen über dem Kopf. Ich habe ein bisschen beim Trailer zugehört. Okay, irgendwas mit Jokern und vielen Karten. Was, Alex, mache ich denn jetzt in diesem Spiel?
Ja, in nennen wir es jetzt einfach mal Poker-Videospiel, so sagen sie es natürlich selber auch über sich, geht es eigentlich darum, mit einem erstmal vordefinierten Deck, das ist am Anfang ein ganz normales Poker-Deck, ne?
52 Karten, ne? Also vier Farben, Herz, Kreuz, Pik, Karo und jede Karte von 2 bis zum Ass, ne?
Genau. Das ist erstmal das Standarddeck. Das wird dann im späteren Spielverlauf auch noch unterschiedliche Decks geben, da, die dann bestimmte Anreize wieder schaffen. Und dann versucht man mit diesem Deck durch unterschiedliche Level zu kommen, sogenannte
und die Blinds auch irgendwo, ne? Also wir bekämpfen sozusagen den Small Blind, den Big Blind und dann auch die Boss Blind. Ne? Also ihr kennt ja Small Blind und Big Blind vom Poker. Das wird hier schon witzig aufgegriffen, ne? Bis hin zum Boss Blind, aber das sind jetzt nicht, also wir spielen ja auch nicht gegen unsere Freunde oder auch nicht gegen andere Leute aus dem Internet, sondern wir spielen halt gegen das Spiel. Also es sind schon sofort festgegebene Werte an Punkten letztlich, die wir erreichen müssen, um bestimmte Blinds zu besiegen, ne?
Chips. Ja. Genau, wir wollen halt einen bestimmten Chip-Wert erreichen, den dann diese jeweilige Blind-Stufe hat. Und das ist halt immer so unterteilt in diesen, nennen wir sie jetzt mal Level. Man möchte gerne 8 Level, 8 Ends schaffen, die jeweils immer aus 3 Blindstufen bestehen. Und dann hat man sozusagen mit diesem Deck das geschafft und könnte dann auch noch unendlich weiterspielen. Also so lange, bis man halt mal einen bestimmten Chip-Level dann nicht mehr erreicht. Also das könnte bis ins Unendliche gehen, theoretisch praktisch. Aber theoretisch. Wenn man diese 8 Level je 3 Blinds schafft, dann hat man mit dem Deck erstmal eine Stufe freigeschaltet und kann dann noch auf unterschiedlichen Stufen mit diesem Deck spielen oder hat vielleicht dann auch schon andere Decks quasi weiter freigeschaltet. Und was das Ganze jetzt halt so interessant macht, sind halt die Kombination, wie man denn diese Chips überhaupt erzielen kann. Also die Karten selber, wenn man sie ausspielt, zum Beispiel Bildkarten geben irgendwie also 10 Chips und die anderen Zahlenkarten geben halt Chips in ihrer Höhe des Zahlenwerts, also eine Dreierkarte gibt 3 Chips. Und dann gibt es halt da unterschiedliche Modifikatoren, die auf solchen Karten sein können und aber die Handarten, die wir jetzt vom Pokern kennen, also sowas wie eine Straße oder ein Vierling oder ein Full House, die haben halt auch einen bestimmten Chipwert und einen Multiplikator. Und die sogenannten Jokers und auch noch andere Dinge können halt Chips generieren zusätzlich oder bestimmte Karten besser machen oder zum Beispiel Multiplikatoren noch hinzugeben. Und das wird dann sozusagen Chips mit diesem Multiplikatorwert dann zusammengerechnet. Wenn er zum Beispiel ein Full House spielt, 3 Könige, dann sind es schon mal 30 plus vielleicht noch 2 Vierer da hinten, dann sind es irgendwie, kommen da nochmal plus 8 zu, den Wert, den diese Handart hat, und dann habt ihr noch vielleicht irgendwie 1-2 Joker, die damit synergieren, und dann kommt da auf einmal 5000 Chips raus.
Genau.
Nur für diese eine Hand.
Dann kann ich quasi, um mal das Beispiel weiter zu stricken, machen wir mal ein Flush, ne? Ich kann ja, also, und auch dann die Werte, also über diese eine andere Kartenart, die ich mir besorgen kann, ne, generell quasi auch aufleveln in bestimmten Kategorien. Also ich kann quasi dafür sorgen, dass Full House oder bei einem Flush oder so mehr Punkte bekomme als üblicherweise. Und das noch kombiniert mit dem, was Alex gerade geschildert hat. Und das noch kombiniert mit, dass ich mir zwischen den einzelnen Runden einen Shop besuche, wo ich dann das Geld, das ich bekomme, durch meine hoffentlich erfolgreichen Pokerrunden gegen die genannten Blinds dann wieder in neue Karten investieren kann. Und da gibt es halt unterschiedliche Booster-Packs zu kaufen, ne? Also wo ich dann auch nicht so genau weiß, was ich bekomme, aber ich kann halt schon sehen, was für eine Kartenart. Also möchte ich jetzt eher Karten kaufen, die ich ganz klassisch meinem Deck hinzufüge, oder sogenannte Planetenkarten oder Tarotkarten. Ne? Tarotkarten haben wieder ungewöhnliche Effekte. Ne? Nehmen wir mal an, ich bin gerade dabei, mir hier so ein Flush-Deck zusammenzubauen, wo ich halt gemerkt habe, ich habe hier ein Flush, das hat mir Punkte gegeben, ich verbessere den Flush noch. Ne? Eine Tarotkarte, da kann ich dann eine Karte in eine andere Kartenfarbe dauerhaft verwandeln. Da bin ich ja dann plötzlich geneigt, wenn ich jetzt mal so ein Flush-Bild anstreben möchte, dass ich möchte natürlich dann ein möglichst einfaches Deck haben. Am liebsten hätte ich, dass alle Karten in meinem Deck Herz sind, zum Beispiel, damit natürlich ich eine 100%ige Flush-Wahrscheinlichkeit habe. Das werde ich wahrscheinlich nicht erreichen, aber ich kann das natürlich schon irgendwie durch die Kombination von all diesen Faktoren und durch ein bisschen Glück und Strategie, ne? Ich kann hier wirklich wahnsinnig viele Dinge auch im Kleinen beeinflussen. Die Reihenfolge der Karten in meiner Hand kann ich festlegen. Ich kann die Reihenfolge der Joker festlegen, was letztlich auch total wichtig ist. Also die werden von links nach rechts ausgelöst. Auch da kann die Reihenfolge spielentscheidend sein. Welcher Joker soll vor welchem gewertet werden, damit denn der nochmal exorbitant mehr Punkte gibt, als wenn der an erster Stelle gelegen hätte. Und so weiter. Und unzählige Joker-Gills zu entdecken. Natürlich auch.
Ja, und genau, denn dadurch, dass natürlich bestimmte Sachen, die man dann im Spiel noch weiter freischalten kann, und wenn man dann in so einem Run ist, natürlich nicht Zugriff auf alle Joker hat, sondern halt ein bisschen darauf abhängig davon ist, was kommt zum Beispiel im Shop, was zieht man aus so einem Pack oder was wird generell angeboten zum Kaufen, muss man natürlich immer darauf so ein bisschen reagieren. Ne? Man zieht jetzt vielleicht diesen Joker, der, bleiben wir mal bei diesem Straight-Beispiel, wenn man straight spielt, wird der irgendwie immer stärker über Runde zu Runde, dann versucht man natürlich weiter, diese Sachen auszubauen. Und ja, wir haben ja schon gesagt, wir versuchen in so einer Runde dann ja auch immer den Endboss, sozusagen den Boss-Blind zu besiegen. Der kommt halt immer mit ziemlich miesen Fähigkeiten und so kann es zum Beispiel sein, jetzt mal in unserem Extrembeispiel, wir haben jetzt ein Deck gebaut, was nur aus Herzkarten besteht und dann kommt der Boss Blind um die Ecke, der sagt, Herzkarten zählen einfach nicht mehr, dann zählen sozusagen alle Herzkarten in deinem Deck nichts mehr und man kann keine Punkte mehr machen, das wäre schlecht, deswegen muss man natürlich auch immer ein bisschen drauf gucken, was für ein Boss Blind gibt es denn in dieser Runde, kann man darauf ein bisschen sich vorbereiten oder hat man vielleicht jetzt auch hart spekuliert, ne? Und jetzt kam dieser Boss Blind und damit ist der Run beendet. Das ist ja hier auch das Schöne bei vielen dieser Roguelite-Sachen, dass es zeitlich sich ja auch oft in einem gewissen Rahmen bewegt. Und ich finde bei Balatro auch noch in dem unteren zeitlichen Rahmen. Also wenn man da eine gute Kombination aus Jokern und Sachen zieht, ist so ein Run, acht Runden, drei Blinds, weiß ich nicht, so eine Dreiviertelstunde, sowas in dem Dreh, vielleicht halbe, Dreiviertelstunde, Stunde.
Und dann hat man ja schon einen wirklich, wirklich guten Run, ne? Am Anfang werdet ihr auch nach 20 Minuten bedient sein. Das ist, ja, ich finde es total angenehm. Also ich habe davor mit meinem Sohn zusammen Returnal als letztes großes Roguelite gespielt. Ich habe vorhin kurz geschildert, ne, mit einer Astronautin stürzt man einem Raumschiff einen Planeten ab. Muss ich da durch so Monsterwellen schießen, wenn man dann stirbt, fängt man wieder ab, wie man mit der Astronautin auf dem Planeten abwirft, also so ein Murmeltier-Shooter.
Ja.
Und die ersten so Tage, ne, Sessions halt immer abwechseln, wenn einer stirbt, gibt das Joypad an den anderen, ne, und zuletzt haben wir festgestellt, dass es überhaupt nicht mehr Sinn macht, ne, weil ein guter Run, wie ein Returnal, dauert jetzt halt mehrere Stunden. Ne? Ja. Der andere sitzt dann halt daneben und der will ja auch nicht, dass der stirbt, weil das soll ja weitergehen. Ne? Also es war dann irgendwie suboptimal, das so zu zweit im Couchkorb zu spielen. Haben dann eher so, der eine hat dann halt Sachen gemacht, ne? Irgendwann nach 4 Stunden, okay, bin tot.
Dann, der hat den anderen ein bisschen den Nacken massiert, Getränke gereicht, ne? Essen vorbereitet.
Ja, ja.
Genau. Das wird euch,
so lange dauert es am Anfang nicht.
So lange dauert es nicht. Also ich bin, wir sind ja, Kron hat es ja auch gesagt, ein bisschen late to the party. Also Kron hat mich darauf auch schon aufmerksam gemacht, der hat das schon ein bisschen früher mitgekriegt. Es ist ja auch noch gar nicht so übertrieben alt. Na, 20. Februar diesen Jahres ist es sozusagen rausgekommen für diverse Plattformen. Aber es gibt natürlich.
Ja, es ist halt aber, ne, dass manche werden vielleicht auch denken, was reden die denn da jetzt über so ein One-Man-Indie-Game? Es war tatsächlich, es gab hier Zeiten, ne, da war auf der 1 Elden Ring, auf der 2 Stardew Valley und auf der 3 Balatro, noch vor Baldur's Gate 3. Gemacht hat es übrigens Local Thunk, wirklich eine One-Man-Show, also ganz alleine hat er das programmiert. Er programmiert angeblich öfter Spiele für Freunde, ne, und hat er auch schon früher Sachen gemacht, aber das ist jetzt halt irgendwie wirklich der ganz große Wurf, ne, also das wird extrem viel gespielt. Es hat ein äußerst positiv Rating hier auf Steam.
Ja, ich glaube, da ist es auf Steam selber auf der Plattform 97,3%.
Ja, genau, das habe ich gerade noch gesucht.
Genau,
danke.
Das ist. Wir haben es ja schon gesagt, es ist wirklich auf jeder Plattform, die man sich da vorstellen kann, also Microsoft, Xbox, PlayStation 5, 4, die ganze Xbox Series und.
Es wird sogar ein Disc Release kriegen, also wer quasi noch gar nicht irgendwie in der Welt der Indie-Spiele ist, sondern im Kaufhaus oder einfach nur Disc-Spiele weiterhin sammelt und kauft. Auch da wird's oder ist schon passiert. Balatro ist so groß geworden, dass quasi tatsächlich auch einfach so ein Hardware-Release, wie sagt man denn da?
Ja, ist schon richtig, ja, genau. Und ein CD, also wirklich eine Scheibe noch. Ne?
Printed, die Scheibe, die man in die Hand nehmen kann.
Wahrscheinlich würde das auf drei Disketten passen, das Spiel, aber
auf eine Diskette. Auf eine 3,5 Zoll Diskette.
Ja, alleine nur auf Steam hat sich das schon über 1,3 Millionen Units da verkauft. Und wir haben es gesagt, es wird wirklich immer auch noch sehr aktiv gespielt. Durch die unterschiedlichen Plattformen ist das auch ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Aber bei den Steam-Stats gesehen, also Tausende bis zu Zehntausende spielen das sozusagen.
Aber es ist ja eben auch nicht wie so ein Halo-Shooter oder so, ne? Das kannst du ja auch in 40 Jahren noch spielen, selbst wenn es keiner mehr spielt, weil du spielst es ja einfach nur so für dich, ne? Wie so ein geileres, tausendmal geileres Solitär. Genau, ich weiß gar nicht, manche haben vielleicht immer noch Fragezeichen. Da haben wir das so ein bisschen, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt dieses Deck und ziehen da Karten und können aber halt auch wieder welche wegmachen und so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr das Deck baut und dann, es ist kein Autobattler, ne? Es ist nicht so, dass ihr mit dem Deck dann einfach da gucken, dass da die beste Hand rauskommt, sondern schon auch im Kampf selber, wenn man so will, gegen den Blind, trefft ihr noch Entscheidungen. Ne?
Ja.
Werf ich jetzt Karten ab,
essentiell,
um der Hoffnung, das fehlende Herz zu ziehen. Ich habe doch so viele Herz in meinem Deck, wo sind sie denn? Oder versuche ich jetzt was anderes aus meiner Hand zu bauen? Ne? Ich habe auch oft mehrere Runden, in der ich eben diese geforderte Punktzahl erstreben muss, also könnte ich auch sagen, ja gut, dann spiele ich halt hier diese schäbigen Two-Pair, Hauptsache die Karten kommen irgendwie ein bisschen halb genutzt von der Hand weg, das eine ist auch noch, ne, was weiß ich, Glaskarte, Goldkarte, Foilkarte, es gibt ja so viele verrückte, auch abseits der Joker, ne, haben wir ein bisschen nur gestreift, was da alles mit den Karten möglich ist, die dann super Bonus geben, aber halt in Form einer Glaskarte, aber auch eine Wahrscheinlichkeit haben zu zerbrechen und so weiter. Also das finde ich einfach, was da an Effekten gibt, wahnsinnig viel Zeug. Da auch ist mal einen Überblick zu gewinnen. Also so habe ich auch lange bei Letro gespielt, by the way. Ne? Ich habe einfach auf noch nicht entdeckte Karten geklickt, erstmal mein Portfolio da zu erweitern, um zu erfahren, was gibt's denn überhaupt an Karten.
Ja, also es ist von der Lernkurve, ich finde, man kommt recht gut rein, ohne da jetzt gleich überragende Leistung zu geben. Aber wenn man schon bestimmte Pokererfahrungen hat, weil man einfach die Handarten kennt, hilft es natürlich ungemein. Aber das Spiel zeigt es natürlich auch an. Und man kann wirklich schön einfach dazu gewinnen, weil man dann diese ganzen Modifikatoren auch richtig einordnen kann, auch dann weiß, was machen Joker, was ist eigentlich möglich. Wir haben es ja gesagt, diese Tarotkarten, die letztendlich Karten manipulieren. Es gibt diese Planetenkarten, die halt die unterschiedlichen Handarten verstärken und dann noch diese Spektralkarten, Geistkarten heißen die, glaube ich, im Deutschen, die sozusagen auch wieder mit deinem gesamten Deck irgendwelchen Karten oder anderen Arten agieren, da auch gerne mal sagen, zerstören random eine Karte und geben dir dann drei Asse oder sowas ins Deck. Und dann gibt es noch Vouchers, die einem sozusagen Gesamteffekte über diese Runde dir geben. Du hast es gesagt, ne, wir können oft meistens so 4 bis 5 Hände spielen, um die Chips quasi zusammengerechnet dann über diesen Blindwert zu kriegen. Da kann man dann zum Beispiel, kriegt man eine Hand, die man mehr spielen kann. Oder man kann immer eine Karte mehr ziehen oder man kann einmal mehr abwerfen. Und so sind all diese Faktoren, und gerade weil man ja diese strategischen Entscheidungen hat, ist es halt so interessant und man lernt unheimlich viel dazu, fängt dann an zu gucken, was für Karten habe ich denn noch in meinem Deck? Ne? Lohnt sich das jetzt überhaupt noch hier nach Herz zu suchen? Habe ich überhaupt noch Herz? Ist es das Passende? Und dann das gepaart mit diesen ganzen unterschiedlichen Joker-Strategien, und das ist glaube ich, der wichtigste Hinweis für alle, die neu anfangen, daran bin ich auch am Anfang echt so ein bisschen gescheitert, habe da gefühlt keinen 8-Runden-Run irgendwie geschafft, ist wirklich, konzentriert euch auch auf diese Jokers, guckt euch die an, gebt da nicht zu viel sinnfreies Geld am Anfang für irgendwelche, vielleicht nur so Karten-Upgrades oder ähnliches aus, sondern findet die richtigen Sachen, die euch am Anfang zum Beispiel Chips geben, die so ein bisschen Multiplikation geben, die euch vielleicht aber auch Geld geben. Geld, ne, wir haben ja gesagt Shop, also es gibt quasi neben den Chips, was sozusagen eure Ingame-Siegpunkte sind für die jeweiligen Runden, gibt es halt Geld, um in den Shops diese ganzen Extras, Karten und Co. zu kaufen. Und da gibt es sozusagen auch so Zinsen. Das heißt, wenn ihr bei 25 Dollar seid für den Job quasi, dann kriegt ihr immer 5 Dollar pro Runde einfach gratis dazu. Also es ist auch lohnenswert, relativ schnell auf 25 Dollar zu kommen, weil man dann immer 5 Dollar extra schon bekommt. und dann lieber vielleicht ein bisschen spart und sich dann die ein oder andere Joker-Karte da leistet. Und ja, dann hat es auch geklappt, dass es dann gar nicht so lange gedauert hat, um dann gute Runs hinzukriegen.
Es ist aber ein guter Punkt, ne? Also Balatro ist halt, ist eben ein Indie-Game, hervorragend gemachtes, aber es sagt einem halt nicht alles. Anders gesagt, es sagt einem sogar sehr wenig. Also man,
die Joker-Karte hat dir nicht alle Geheimnisse verraten.
Ja, also natürlich, gerade so Sachen, wie du sagst, ne, ich kann Zinsen bekommen, ich überhaupt einen Discard zu nutzen in einer Blind-Konfrontation. Also diese viele dieser, die professionelle Balatro-Spieler quasi auswendig kennen, ne, die sagt einem das Spiel ja nicht, sondern die muss man sich entweder erschließen oder man lernt sie halt irgendwann, weil sie passieren, oder man merkt es halt eben in der Häufigkeit, ah ja, ich kann ja das ja tun, oh, ich könnte auch so, ne, so learning by doing, was auch total reizvoll sein kann. Aber es kann natürlich auch hilfreich sein, sich mit manchen Dingen zu beschäftigen. Also wer da jetzt wirklich Bock hat, dann spielt mal ein paar Runden, ne, schaut euch das einfach mal an. Und wenn ihr dann merkt, ihr wollt da irgendwie weiter Zeit investieren, dann lohnt sich's da schon bei Balatro einfach mal so Tipp-Guides zu googeln. Es gibt ja oft so, ja, 10 Dinge, die ich gern gewusst hätte, bevor ich anfange zu spielen, Guides zu fast jedem Spiel. Und zu Balatro gibt's wirklich unzählige Tipps, Tricks und Strategy Guides, ne? Da gibt's auch unzählige verschiedene 10 Punkte, die sich dann auch teilweise unterscheiden bei den Leuten. Und die aber auch teilweise schon die 10 Einsteiger-Tipps in einer Sprache formuliert sind, wo man merkt, da sollte man 1-2 Runden Balatro gespielt haben, bevor man diese Guides liest, ne? Weil die halt auch schon wieder, ja, hier Rock Cards, Stone hier, bla, Glass, Tarot, also das ist halt natürlich wie solche Spiele ja auch immer mit sich bringen. Ne? Es hat so seine eigene Fachsprache, seine eigene. Die muss man halt erstmal lernen. Ne? Aber
es gibt natürlich auch die Balatro-Wiki, die nicht fehlen kann auf Fandom. Da könnt ihr euch quasi seitenweise auch mal durchwühlen, was gibt es denn eigentlich für unterschiedliche, zum Beispiel Joker oder Card Modifier. Das finde ich auch oft herausfordernd, dass relativ kurz und knapp denn da was beschrieben ist, und manchmal ist es dann doch gar nicht so klar, okay, was macht der Joker jetzt? Da steht jetzt irgendwie, keine Ahnung, zählt irgendwas oder macht irgendwas, und dann ist vielleicht dann doch nochmal ein weiterführender Beschreibungstext gar nicht so verkehrt, um das in den Kontext zu legen.
Ja, was wir noch, genau, also diese Vielfältigkeit, die das Spiel hat, die streifen wir tatsächlich nur in Ansätzen. Alex hat es ja vorhin auch schon erwähnt, das Ganze beginnt ja damit, dass man sich aussucht, mit welchem Deck man anfängt, das Ganze zu spielen. Das sind natürlich alles am Anfang 52 Kartendecks, aber auch da gibt es schon große Unterschiede. Es gibt mir ein Deck, wo ich immer einen Abwurf, einen Discard mehr pro Runde habe. Ein anderes Deck, da darf ich immer eine Hand mehr spielen in jeder Blind-Konfrontation. Es gibt aber auch Decks, die mich schon wenn ich mit einem gelben Deck spiele, dann fange ich schon mit 10 Geld zum Beispiel an und komme dann natürlich auch wesentlich schneller auf diese 25, wo ich dann die 5 Zinsen bekomme und so weiter. Also es gibt auch bei den Decks, schalte ich quasi neue Dinge frei. Und in den Shops gibt's ja auch noch unterschiedlichste Dinge, ne? Also was für eine Art von Packs kaufe ich überhaupt? Standard-Karten-Packs kaufe ich nur, was weiß ich, was für Strategien verfolge ich da? Es gibt ja auch noch Vouchers, ne? Gutscheine. Ist ja auch noch.
Ja, also man kann da wirklich ganz, ganz viel entdecken. Im Hinterkopf sei wirklich gesagt, das Spiel heißt halt nicht umsonst lateinisch Joker. Also ihr dürft auf jeden Fall nicht den Fokus von diesen Jokern verlieren. Aber man kann natürlich mit unterschiedlichen Decks nachher oder unterschiedlichen freigeschalteten Sachen auch mal ganz andere wilde Sachen irgendwie probieren. Und das ist halt das Schöne, wenn es halt einfach dann gleich irgendwie in einer Runde 2-3 halt irgendwie scheitert, naja, okay, dann hat es halt ein paar Minuten gedauert, dann fängt man wieder an. Manchmal hofft man auch irgendwie, ich hatte zum Beispiel letztens so ein coolen Bild, da hatte ich so einen Joker, ne? Bildkarten werden doppelt gezählt, keine Ahnung, Bildkarten werden immer gezählt. Und Bildkarten sind ja quasi ja nur König, Dame, Joker, ne? Also Junge, mein Gott, jetzt sag ich schon Joker, also die 3, das ist keine Bildkarte, aber dann gibt es einen Joker, der sagt, alle Karten sind Bildkarten. Und dann wird auf einmal alles doppelt gezählt und multipliziert und sowas. Und dann darf man natürlich, wir hatten das auch in unserem anderen Beispiel schon, darf man halt nicht auf den Boss blind treffen, der sagt quasi, alle Bildkarten werden nicht gezählt. Da ist man dann auch ziemlich am Arsch. Aber dann wiederum hatte ich einen Joker, der sagte, wenn man diesen Joker zerstört, kann man einen Boss blind quasi neu auswürfeln lassen und das hat einfach alles gepasst. Ich hatte diesen Joker, der Bossblind kam, ich habe den irgendwie ausgewürfelt, irgendwas anderes kam, keine Ahnung, Peak-Karten zählen nicht oder so, da habe ich nur drüber gelacht. Und manchmal, genau, hat man die Möglichkeit auf so ein Bild, den man sich gut vorstellen kann, und manchmal passieren aber auch einfach irgendwie nur so Dinge, wo man sich dann fragt, ah krass, das funktioniert jetzt, oder jetzt sehe ich mal diesen Joker zum ersten Mal. Und ja, also das ist wirklich eine tolle Faszination. Wo ich erst vor ein paar Tagen in so ein schönes Fettnäpfchen getreten bin, war die deutsche Übersetzung. Ich würde jetzt per se sagen, ist das alles grundsätzlich ganz schön. Ich habe dann nur von deinem Sohn den Kommentar gekriegt, naja, warum spielst du es denn noch auf Deutsch und nicht auf Englisch? Denn da gab es so einen schönen Boss Blind, der heißt im Englischen The Mouse, also der Mund. Und im Englischen sagt der only one type, also only one hand type, can be played. Also man, im Englischen ist es ziemlich klar, only one hand type, also man kann zum Beispiel nur Drillinge spielen, ne? Also, oder nur ein Paar oder sowas. Aber im Deutschen ist der wie ein anderer Joker, und das hatte mich nämlich auch so ein bisschen verwundert, steht einfach nur, es kann nur eine Hand gespielt werden. Mhm. Und ich bastel mir da, ich werfe Karten ab und komme irgendwie auf ein Vierling mit vier Königen, weil ich denke, ich muss jetzt nur eine Hand spielen, die muss die Chips für diesen Bossblind kriegen. Ja. So, dann habe ich also da diesen Vierling zusammen, spiel den, krieg da nicht die Chips, die ich eigentlich brauche, um zu gewinnen, wundere mich schon, warum kann ich denn jetzt weiterspielen, und dann realisiere ich, okay, ich kann also nur eine Handart spielen und jetzt kann ich nur Vierlinge spielen, und ich habe natürlich kein Vierling mehr hingekriegt, weil ich habe schon alles abgeworfen gehabt, um diesen einen Vierling hinzukriegen. Und ja, bin aber dann ein paar Runden später wieder auf diesen Bossblind gestoßen. Der hatte natürlich immer noch die für mich fehlerhafte Beschreibung im Deutschen, aber diesmal wusste ich es dann. Hab dann irgendwie so mit Doppelpaar oder so gespielt, und da konnte ich dann 4, 5 Doppelpaar spielen. Da muss man natürlich immer mal gucken. Ja.
Mir ist schon passiert, ne? Ich spiele auf dem Steam Deck das Ganze, und da ist mir schon passiert, ne? Das sind ja auch einfach, also mit der einen Taste spiele ich halt ausgewählte Hand, mit der anderen Taste werfe ich sie einfach ab. Ne?
Schön ausgewählt.
So, ja, this is it, ja. Eat this, big blind, boss blind, und dann Hand abgeworfen. Ne? Das ist natürlich nicht nochmal für den Flow of the Game. Das wäre auch furchtbar, wenn du da bei jeder Discard nochmal gefragt werden würdest. Du willst ja einfach Discard Play, Discard, Discard Play. Und wenn du da halt in deinem Orgelspiel der Kartenmaestro, der die falschen Button einfach drückt, wird gnadenlos, ne, ohne Rückfrage, wird auch einfach ein Straight Flush, würde ich einfach. Ne? Also da könnte man ja vielleicht Qualität. Sind Sie sicher,
vielleicht,
dass Sie diesen Straight Flush discarden wollen?
Vielleicht gibt es den Joker, der Joker besagt, dass er nochmal nachfragt.
Wahrscheinlich gibt es einen Joker, dass nur discardete Karten gewertet werden. Das Spiel wundert sich einfach über nichts. Ne? Du kannst so miserabel spielen, wie du willst. Du kannst wirklich einen Royal Flush einfach discarden. Das Spiel wird dich nicht davon abhalten. Ne?
Nein, ohne zu zögern.
Ohne Rückfrage. Das ist schon auch hart.
X ist, glaube ich, Karten spielen, Y ist abwerfen.
Ja,
die sind natürlich beide direkt nebeneinander.
Das ist wirklich teuflisch. Aber ja, wenn man, das ist natürlich, das passiert ja halt in deinen ersten Jahren. So wie halt ein echter Pianist, Virtuose, auch seine Taste nicht verfehlt. Entschuldige mal. Also wenn du ihn abgeworfen hast, dann hast du ihn abgeworfen. Ne? Wie so ein Missklick beim Online-Poker. Ne? Ja. Auch das schon passiert so. Auch bei mir da, wenn ich auf der einen App spiele, da ist beim einen ist ne halt Race um eine bestimmte Prozentsatz und der andere Button ist so all in. Dann war schon mal verrutscht.
Ja, aber manchmal sind es dann auch einfach diese Momente, wo dann Großartigkeit entsteht. Sich
na klar.
Krass, der
kannst
ist jetzt
all in. Auch, ja.
Balazzo hat auch, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle einfach so ein bisschen Frustpotenzial. Genau, man tippt einfach die falsche Taste an, man liest vielleicht einen Joker-Effekt falsch oder versteht ihn gar nicht richtig, ob jetzt nun mal Übersetzung das Problem ist oder nicht an der Stelle. Und aber man kann einfach wirklich so, so viel entdecken. Und wir haben es ja schon gesagt, es hat wirklich den großen Vorteil, dass man es einmal bezahlt und dann nicht auch in die Verlegenheit kommt, irgendwie andere Ausgaben tätigen zu müssen. Was, glaube ich, noch ein guter Tipp ist, man kann in den Einstellungen kann man auch den so Art Animationsspeed hochsetzen. Ich glaube, da gibt es sowas wie Stufe 4 oder so. Das würde ich euch raten. Auf einmal kann man wirklich viel, viel Zeit auch sparen, weil das ist ja das, was es letztendlich kostet. Zeit ist ja auch ein hohes Gut. Und dann sind diese ganzen Karten, die abgeworfen und so rumblättern, die Animationen, gesehen dann viel, viel schneller. Ja.
Gut, dass du das sagst. Ja. Es gibt Pro-Tipps, ich habe es auch nicht gemacht, die das genaue Gegenteil bis sagen.
Oh,
also
ja.
Für den perfekten Run, ne, weil es ja Boss-Blinds gibt, zum Beispiel auch mit der Fähigkeit, dass du gegen verdeckte Karten spielst,
dass das
Karten
stimmt.
In deinem Deck verdeckt werden.
Da hast du richtig,
ne?
Ja.
Und
ja,
es
das
gibt
stimmt.
quasi Leute, die dann über die kannst du die Karten in deinem Deck auch sortieren lassen.
Ja.
Und es gibt so ein paar Effekte, wo dann die Karten durch Animationen halt geschaffelt werden.
Ja.
Und wenn du da die Animationsspeed runterdrehst, dann kannst du eben teilweise wohl eine sehr, sehr gute Ahnung davon bekommen, was
da
das für
recht.
Verdeckte Karten
Aber
sind. Aber das ist
natürlich
crazy. Ich habe es auch noch nicht.
Also ich habe das ausprobiert, das stimmt. Also ihr habt einfach euren Animationsspeed hochgesetzt. Wenn ihr dann auf solchen Gegnern trefft, dann setzt ihr den wieder runter in den Einstellungen.
Man kann
das
sogar dann in dem Moment machen.
Genau,
alles
du kannst
klar,
die Einstellung in deinem Menü.
Ich
also,
dachte, das für einen Run dann fix, aber du hast natürlich recht, das sind ja einfach grafische Settings.
Genau.
Natürlich
das sind normale Settings.
Ja,
und dann, was du angesprochen hast, es gibt ja, wir haben ja diese Tarotkarten zum Beispiel benannt, ne, die haben manchmal den Effekt, wähle zwei Karten aus oder eine und mache sie stärker, wandel sie um. Und wenn man dann so eine Tarotkarte hat, und das ist vielleicht ein Punkt, hier auch nochmal erwähnt, diese zum Beispiel Planeten und Tarotkarten, das sind so Consumables, die kann man auch in so einem Slot, es gibt nämlich zwei Slots, die man standardmäßig hat, die kann man während der Runden auch mit haben, nochmal so als kleine Extra-Boost-Sachen, um sich vielleicht aus irgendwas noch herauszuschlawinern. Also es ist auch immer mal angesagt, vielleicht ein, zwei Tarotkarten zu haben, nämlich zum Beispiel für so einen Fall. Und wenn man dann so eine Karo-Karte anwendet auf eine verdeckte Karte, dann dreht sie sie kurz um, zeigt sie die, macht den Effekt. Nehmen wir mal an, die sagt, mach eine Karte eine Wertigkeit höher, dann dreht sie um, Herz-Dame, dann ist es jetzt Herz-König und dann legt sie sie wieder verdeckt hin. Und dann hat man natürlich gesehen, was die Karte ist sozusagen. Ne? Und auch durch die farbliche Sortierung, man kann einmal nach Rang sortieren, ne? Ass ganz oben, König danach oder nach Farbigkeit. Sieht man manchmal auch, wie die sich einordnen. Okay, dann können das jetzt nur Karo-Karten sein, weil in der Rangordnung sind die da und in der Farbe da. Und ihr seht schon, auf dieser schönen, geekig-nerdigen Stufe kann man Balatro spielen.
Ich würde
spielen
ja was
genießen.
Zum Cheaten nennen. Ne? Solche Leute wie Alex sollte man nicht zum Kartenspielen einladen. Merkt ihr da zwischen den Zeilen, ne? So guckt ihr euch
du hast damit
im Friendly Home Game, ne? Fängt er an, auch mit dem Kugelschreiber dann so geheime Zeichen auf die Rückseiten der Karten zu malen.
Also,
hat ja keiner
bitte.
Gemerkt. Sind ja alle betrunken, ne? Ist ja wohl im ich habe hier
ja,
ganz
dafür trinke ich
offen
nicht, quasi,
den Stift
ne?
gezückt. Ne? Hat keiner
also bitte.
Gesagt.
Kron hier, also Karten werden von mir nicht markiert. Ich habe, es ist in dem Spiel.
Kannst du noch mal mischen? Kann ich? Oh, mir ist ja eine Münze unter den Tisch gefallen. Kannst du noch mal kurz?
Ach ja.
So ganz hoch dealt. Ne?
Also da muss man festhalten, wenn ihr unser internes Turnier-Poker-Ranking sehen würdet, wüsstet ihr, dass ich das nicht tue, weil dann wäre ich besser anscheinend. Ne?
Ja, ich schnauze jetzt. Ne? Deswegen, ich habe ja gelitten. Ne? Die Home Games sind ja unerträglich mit euch. Ne? Also da ist einfach egal, was man tut. Ne?
Da gibt es immer irgendeine verzweifelte Seele. Die, auf
nee,
der
da
letzten
kommt auch
Karte.
Immer der verdammte Zwei-Autor. Ne? Wie soll man sagen? Es klebt wie Pech an meinen Füßen. Deswegen war es auch so wichtig. Zurück zu meinem Highlight. Ne?
Ja.
Eat this Home Game Runde.
Ja.
Naja, nee, das gibt mir wieder Polster, mich von euch auch euch nass ziehen zu machen, die nächsten
sehr
acht
gut.
Turniere. Ne?
Und es ist ja auch immer schöner, in so einer Runde abgezogen zu werden und dann in anderen Runden, wo vielleicht auch mehr drin ist zu gewinnen, dann auch wirklich abzusahnen.
Lieber so als so, meinst du? Ja, vielleicht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, für all diejenigen, die halt so, also Bock haben, so Pokersachen interessant finden, aber auch so Roguelike-ähnliche Sachen oder immer mal schon nach einem kleinen Spiel für zwischendurch. Ich pendel ja auch oft ins Büro, da macht sich das auch sehr gut. Man braucht keine Online-Anbindung, ähnliches. Es ist wirklich recht ressourcenschonend, na, pendeln, da geht's natürlich darum, man muss es auf einer Plattform spielen, die halt Handheld sind. Also auf der Switch kann man spielen, kann man es umhernehmen oder auf dem Steam Deck. Das sind natürlich jetzt auch keine so super günstigen Konsolen. Eine App gibt's, glaube ich, noch nicht, oder?
Ja, also seid vorsichtig, es gibt sogar es gibt auf dem Handy eine App, aber spielt bitte da nicht. Das ist ein ganz reduziertes Spiel. Ich habe es mir wirklich nur ganz kurz angeguckt, hab ganz vergessen. Gut, dass du das ansprichst. Also spielst auf dem iPad mag das schon wieder anders aussehen, das weiß ich tatsächlich nicht, aber diese Handy-App, das ist nicht 1:1 Ballet Show, es ist schon Ballet Show, es ist jetzt nicht irgendein illegaler Klon oder so, aber es lässt einfach, keine Ahnung, aus Gründen einfach der Vereinfachheit, keine Ahnung, es lässt einfach relevante Dinge weg. Vielleicht sind die inzwischen dazugekommen, dann tut es mir leid, dass ich hier die App disse und vielleicht funktioniert die auf dem iPad zumindest so, wie sie soll. Aber ansonsten spielt es auf dem Steam Deck, auf der Switch, egal wo, es gibt es wirklich fast überall. Und es ist einfach so eine coole Geschichte, ne? Also Local Thunk, eher der das gemacht hat, dem könnt ihr auch auf X folgen, der hat auch schon auf Reddit ein großes Ask Me Anything gegeben und so, ne? Der ist da auch wirklich, weil der schreibt hier selber einen seiner Twitter-Posts, würde ich gerne, Twitter-X-Posts, ne, ihr wisst schon. Da schreibt er hier, 1 year ago I was preparing to publish my weird little game on Steam and look for an IT job again. I made the store page live in May and was expecting to sell maybe 10 copies. It's been a crazy year. Und das glaube ich einfach, ne? Das ist einfach, der hat jetzt einfach über 1 Million Einheiten von dem Ding rausgehauen. Er schwimmt da als Single-Person-Produktion, ne, mit den ganz großen Fischen in der Industrie kurzzeitig mit, was Verkaufszahlen angeht. Und das finde ich einfach geil, dass das immer noch passieren kann, so einem kleinen Indie-Spiel. Und das macht mich glücklich. Und mich hat's ja schon angefixt mit dem Pitch, ne? Es gibt da einen Roguelite-Poker-Deck-Builder. Ich so, wie? Mehr muss ich gar nicht wissen. Und ich finde es auch wirklich ein tolles Spiel, ne? Mich hat's auch süchtig gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die Sommerferien, werde ich definitiv, auch nach diesem Podcast, ne? Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Alex habe ich ja auch, muss erstmal angefixt werden, weil es sieht halt auch nicht so einladend aus. Also bei mir waren auch erstmal 2 oder 3 Leute nötig,
ja,
wo ich da, okay, jetzt hat der auch noch das erwähnt, jetzt reicht's, jetzt gucke ich wirklich mal, ne?
Das
mein Sohn hat es auch erstmal ignoriert, ne? Dass ich ihn auf ihn eingeredet habe einen Monat lang, ne? Erst als Alex dann gespielt hat und er dann meinem Sohn auch gesagt hat, ja, Spielballad, oh, dann ging's da los. Also scheinbar der Look, ne, das ist jetzt nicht so, man googelt einen Screenshot und denkt so, yeah, darauf habe ich gewartet. Ne? Ja, man muss es erleben, um es geil zu finden.
Das stimmt total. Und damit es natürlich eine richtige Ballatro-Folge ist, ich meine, ihr seht es nicht, aber ich halte es hier mal hoch für Grund. Ich bin nämlich gerade dabei, den letzten Boss Blind in End 8 zu besiegen.
Hast du extra aufgehoben jetzt für uns.
Sehr, sehr großer Blind. Ich muss 300.000 hinkriegen, aber ich sollte das schaffen mit 6 Händen, die ich sogar
habe.
Was
hast du für ein Bild? Worauf wollen wir spielen? Was wollen wir im Idealfall haben?
Ein Flash, also eine Straße. Im Idealfall wären Straßengut, weil dann kriege ich nochmal mehr Chips, die ganz fein sind. Aber ich habe es auch geschafft, den Joker, der heißt nämlich im Deutsch Rückblick. Man kann nämlich diese Blind-Stufen, also bis auf den Boss-Blind, aber Small und Big Blind, die kann man auch überspringen und kriegt so kleine Boni noch dafür. Und dieser Joker,
gar nicht erwähnt, ne?
Ja. So viele Dinge, die man wahrscheinlich immer vergisst. Aber dieser Joker ist immer, wenn man so einen Blind überspringt, und den habe ich relativ am Anfang gehabt, dann hat er halt einen Multiplikator-Bonus bekommen. Und das heißt, ganz am Ende, all meine Multiplikationsdinge werden dann nochmal mal 5 genommen. Und dieser Multiplikationswert, wie gesagt, der multipliziert ja dann alle Chips. Und das ist schon ein ordentlicher Hammer. Kann durchaus sein, dass ich mit einer sehr guten oder 2 Händen diese 300.000 schaffe, ohne Probleme. Ja, sozusagen. Also wirklich, man kann es nur sagen.
Ich dachte, du drückst jetzt hier drauf, live, und lässt uns dran teilhaben.
Ich soll jetzt mal aus. Ach so.
Du wirst jetzt du sollst jetzt hier den Boss bleiben. So, umbieten.
Na okay.
Live, ja, on cam, ne? Sag uns, was du auf der Hand hast, was du abwirfst.
Okay.
Und ob es klappt oder ob es spektakulär scheitert.
Ne? Na gucken, vielleicht hört er hier so ein bisschen die Musik. Ich habe es mal lauter gemacht. Ich mach's mal ein bisschen leiser vielleicht. So, ja. Oder Doppelpaar. Doppelpaar ist auch nicht schlecht, zwei Paare, weil ich habe so einen Joker, der kriegt dann immer plus zwei Mult, also Multiplier. Mhm. Ne, da habe ich jetzt schon, den habe ich schon auf 14 hochgemacht. Und ich krieg auch nochmal plus 80 Chips, wenn ich eine Hand mit zwei Paaren spiele. Deswegen ist das immer gar nicht so verkehrt. Aber Straße, ich habe hier, glaube ich, so, warte mal, 4, 5, 6, 7. Mir fehlt irgendwie die 8 zur 9. Oh, und jetzt ist das passiert. Das passiert, was du gerade gesagt hast.
Nein, warst du direkt ab. Ja, ja, klar, natürlich. Unter dem Druck, die Kamera auf dich gerichtet, alles Spot-Scheinwerfer.
Schön gerade ausgewählt und wollte eigentlich.
Ich sag's ja, es ist die teuflischste Funktion des Spiels.
Ich wollte die noch nicht ausspielen.
Und schon ausgespielt. Wenigstens ausgespielt oder discarded?
Nee, ich habe die ausgespielt, aber war halt nichts. War gefühlt eine High-Card. Jetzt, ich spiel mal ein Sechser- und ein Zweier-Pärchen, weil ich damit was aufbaue, hier so ein bisschen noch.
Mhm. Und gucken, alleine Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Und alleine diese
Hand weniger.
Ja, alleine, aber ich glaube, ich habe das, glaube ich, hart verbockt damit gerade.
Ja, also, wollte gerade sagen, du brauchst es gar nicht, weil du eh mit einer Punktzahl umhaust. Ne? Auch sowas wird zum Beispiel belohnt, wenn ihr für jeden, also nehmen wir an, ihr habt irgendwie vier Hände, ne, um den Blind zu besiegen und schafft es schon mit der ersten oder zweiten Hand, kriegt ihr auch für die verbleibenden Hände, die ihr nicht genutzt habt, die ihr noch gehabt hättet, auch wieder extra Cash. Ja. Ne? Das sind dann auch so beliebte Strategien. Ne? Ich versuche den allerersten Blind mit der allerersten Hand gleich umzuhauen, damit ich halt das Maximum an diesen extra Caches kriege und so. Es gibt ganz, ganz viele Feinheiten. Ne? Was Alex auch gerade gestreift hatte, war, ich muss gar nicht gegen alle Blinds kämpfen. Ne? Ich kann auch einfach Blinds überspringen. Hier, der Small Blind, ach nee, kein Bock. Und krieg dafür dann auch eine immer recht interessante Belohnung. Also ich kann mir quasi bei jedem Duell mit einem Blind, der mir jetzt angeboten wird, ah, hier ist der nächste Big Blind, und dann steht aber unten noch einfach, ja, skippt es, ja, und dann kriegt man sogar was dafür. Also es ist nicht, man muss da nichts bezahlen, sondern man kriegt was dafür. Es ist aber halt, ne, so ein bisschen, ja, wenn man muss halt auch dran denken, dass man Geld verdient, indem man Kämpfe gewinnt und Geld braucht, um sein Deck zu verbessern. Und man kriegt halt dann nichts außer dem, was man halt kriegt. Ne? Man kämpft nicht wirklich, man kriegt einfach eine Belohnung für den
Skip. Ich brauche jetzt noch eine 10, okay, damit ich meine Straße hier voll kriege irgendwie.
Okay, wir sind zurück live bei Alex.
Ja, und also ich glaube, es wird wirklich hart, weil ich diesen verkackten Anfangsfehler gemacht habe. Ich kann jetzt noch zwei Hände spielen, ich bin gerade bei der Hälfte nur. Ich habe eben einen Vierling aus Königin gehabt, aber wie gesagt, Straße ist bei mir das, was noch am meisten bringt. Und man kann natürlich Sachen abwerfen, wenn man noch Dinge hat, aber man kann natürlich auch Dinge spielen, weil man ja dann auch neue Karten bekommt. Und ich probiere es jetzt mal. Ich kann noch zweimal abwerfen, aber ich spiele jetzt nochmal diese zwei Paar-Sache, weil, wie gesagt, ich dann noch einen Joker bei mir dann immer aufwerte. Und dann hoffe ich darauf, dass ich dann die Straße ziehe. Oh ja, das sieht gut aus. Gucken wir mal. Jetzt kann ich noch eine Hand spielen. Und jetzt spiele ich meine Straße. Ist leider keine...
Nee,
keine Farbe, also.
Oh je, wir sehen mal. Das
muss
Ende
es jetzt bringen, aber ich.
Famosen Run.
So, jetzt habe ich hier eine Straße. Ein bisschen ist die aufgewertet, aber ich hoffe mal, dass mit meinem ganzen noch extra Chips, dass das jetzt wertet. Gucken wir mal, ob ich mich da verrechnet habe oder sowas. Ah, leider 50.000 Short, weil die erste Hand so verkackt war. Naja.
Oh, der Druck. Der Druck, der. Ja, ich kann den.
Ja. Ja. Ja, ihr seht es. Jetzt steht ihr Game Over, ist okay.
Ich habe auch immer im Brettspielclub richtig schlecht gespielt damals. Ja. Sobald man ja, denkt, oh Gott, jetzt guckt mir jemand zu.
Gefühlt mache ich das ja auch immer, wenn ich die Let's Plays mit Pete quasi spiele. Aber es hat auch nochmal den Hintergrund, weil man möchte ja auch so ein bisschen entertainen, weißt du? Dinge vielleicht erklären, noch irgendwie einen witzigen Spruch machen und sich dann noch auf irgendwelche spielstrategischen Entscheidungen konzentrieren. Das ist zu krass dann, ja.
Das ist too much, ne?
Ja gut, also haben wir das jetzt hier mal bestätigt. Man kann leicht verlieren, aber auch schnell wieder neu anfangen. Und wir haben diesen kleinen Indie-Titel, der ja gar nicht mehr so klein ist, sondern eigentlich ein krasser Hit jetzt mittlerweile geworden ist, auch schon wieder eine Stunde plus gewidmet. Also von daher ist alles gut. Keine
Gott
Sorge.
Gott sei Dank. Haben wir schon gedacht, wir können nur 15 Minuten über Ballett Show reden. Aber natürlich könnten wir einen ganzen Podcast auch über Ballett Show. Also meinen nicht eine Folge, ne, sondern einfach.
Ja.
Heute reden wir über die Peak 5.
Ja, genau. Mit welchem Multiplier am besten kombiniert. Ja.
Welche Karte wünscht ihr euch als nächste Folge da draußen? Yeah, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Herz 10 und dem Peak Ass. Keine Ahnung. Also man kennt die bestimmt, ne? Ich meine, klar, warum?
Auf jeden Fall, da wird es, vielleicht gibt es sogar
Interview mit Local Funk.
Strategie-Guide-Podcast da draußen, ne?
Ja, es gibt, also ich habe ja auch mal ein bisschen nochmal übers Schlimme ist, ne, ich habe quasi im Recherchieren für diese Folge hier, ich habe jetzt auch schon ein paar Runs da gespielt, recherchiere für die Folge und streif so diese Tipp-Guides, ne, weil es wirklich unzählige, ja, hier noch 10 Tipps und ja, hier für Einsteiger, ne, und da habe ich leider auch wieder Dinge gelernt, die ich noch nicht wusste.
Die du gleich mal ausprobieren möchtest.
Die würde ich jetzt noch ausprobieren wollen, ja, aber wie da wir ja zu so einer gottlosen Zeit aufgenommen haben, ne, das war von gestern Nacht noch so Last-Minute-Sachen, so Tipp-Guide, dachte ich, ja, das gucke ich doch mal normal, ne? Paar Ballatro-Ranz Klüger in die Tipp-Guides reingeguckt und,
schon gut. Das heißt, ihr wisst auf jeden Fall, was wir jetzt hier nach der Episode wahrscheinlich gleich noch ein bisschen machen werden. Vielleicht ja auch mit in die Sommerpause neben unsere Handheld-Devices hier und in der ein oder anderen sternenverhangenen Nachtstunde wie richtige Geeks irgendwo sitzen und Ballado spielen. Ja, so muss das nämlich sein. Ach, sehr schön. Ja, ich würde sagen, Kron, oder? In diesem Sinne können wir doch alle erstmal.
Aber jetzt haben wir auch so viel, ne, mit dem Live-Deal beim Bosskampf noch. Wir haben ja auch noch unter Druck gesetzt hier.
Ja, das stimmt. Naja. Aber das wolltest du ja. Das war ja dein Plan. Ist ja auch richtig. Ja.
Dann soll es nämlich gewesen sein. Also wer da irgendwie Bock drauf hat, ne, wer Roguelites und oder Kartenspiele, Deckbilder, Poker, irgendwas davon, irgendeine Glocke bei euch läutet, dann guckt es euch an. Aber das sollte ja, glaube ich, im Laufe der Folge klar geworden sein. Lieber Alex, ich danke dir für deine frühmorgendliche Aufmerksamkeit und entspannte Ader, die du ja immer hast. Und ich hoffe auch, dass bei eurer BerlinCon einfach absolut gar nichts schief geht. Ne? Das sehen wir uns ja auch. Ja? Das machen wir vielleicht ja auch eine Folge zu, wer weiß. Und können wir uns dann überlegen, je nachdem, wie legendär es werden wird in der vollkommen neuen Location. Ich bin ja auch aufgeregt und ich weiß ja, dass ich wahrscheinlich echt, gell, du musst mir wahrscheinlich noch einen Reminder schicken, dass ich nicht einfach schlafe.
Dass du nicht in die Station, sondern ins Estrell.
Das kann mir echt passieren, gell. Ins Estrell.
Ja, das wäre gut. Estrell ist in Neukölln, ja, Sonnenallee.
Sonnenallee, nicht Gleisdreieck. Ja. Okay.
Nein, Sonnenallee.
Danke.
Mit der Ringbahn und dann ins Estrell laufen. 19. bis 21. Ja? Freitagabend, Game Night, wenn ihr ein Badge habt.
Ich komme.
Ansonsten Samstag, Sonntag gibt es noch Tagesticket. Genau, Estrell Neukölln is a place to be. Und wir werden uns dann an der einen oder anderen Stelle dann hören, wenn wir einfach Content für euch aufgenommen haben. Seid da mal gespannt. Also es gibt da einiges, was wir im Sommerurlaub planen und erleben werden. Also da gibt es schöne Dinge, die wir dann für euch wieder hier in diese Audioform packen werden. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.